Astronomen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und vom amerikanischen Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics haben mit dem Very Long Baseline Array die Entfernung zu einem Sternentstehungsgebiet vermessen, das sich jenseits des galaktischen Zentrums auf der anderen Seite der Milchstraße befindet. Ihr Messresultat bringt sie tief in den Terra Incognita-Bereich unserer Galaxis und verdoppelt den bisherigen Rekordwert für eine Entfernungsbestimmung innerhalb der Milchstraße. Die Ergebnisse wurden am 13. Oktober in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Am Telefon begrüße ich Dr. Norbert Junges vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Guten Tag, Dr. Junges.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Herr Dr. Junges, warum muss man denn eigentlich solche Entfernungsbestimmungen machen? Denn jeder kann nachschauen im Internet und weiß, dass unsere Milchstraße 120.000 Lichtjahre im Durchmesser hat, etwa 3.000 bis 16.000 Lichtjahre in der Dicke misst und 100 bis 300 Milliarden Sonnen umfasst. Aber letzten Endes wissen wir doch gar nicht so genau, wie unsere Milchstraße aussieht.
Ja, das ist genau das Problem, das man vielleicht beschreiben könnte durch, da sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Entfernungen zu einzelnen Quellen, einzelnen Sternentstehungsgebieten oder auch Spiralarmen in der Milchstraße sind zum Teil weniger gut bekannt als das, was wir in fernen Galaxien von außen sehen. Das Bild unserer Milchstraße, das wir haben, entsteht ja auch zum Teil durch einen Vergleich, dass wir wissen, das ist eine Spiralgalaxie, wie viele andere, wie die Andromeda-Galaxie als nächster großer Nachbar. Einige davon sehen wir von oben, einige von der Seite, können uns da ein Bild machen. Aber in der Milchstraße selber, da wird unser Blick ja doch sehr gestört durch Material dazwischen. Und das Besondere an dieser neuen Vermessung, die unsere Kollegen hier gemacht haben, das ist eben, dass man in ein Sternentstehungsgebiet hingelangt hat, das genau auf der anderen Seite, auf der fernen Seite der Milchstraße liegt, jenseits des Zentrums der Milchstraße. Und selbst beim galaktischen Zentrum ist es ja schon so, da hinzukommen und da direkt zu beobachten, ist in einigen Wellenlängenbereichen schwierig, weil da jede Menge Material dazwischen ist, absorbierender Staub und man gar nicht so richtig hinkommt. Und hier ist es eben der Bereich der Radiowellen, in den man reingegangen ist und durch ein Netzwerk von Radioteleskopen, Radioteleskop über tausende von Kilometern hinweg zusammengeschaltet, war es dann möglich, eine Entfernungsbestimmungsmethode anzuwenden, wie wir sie eigentlich ja sogar von der Erde kennen. Dreiecksvermessung, Triangulation. Das machen sie aber der Landvermessung, dass sie mit einem Winkelmessgerät anpeilen von zwei verschiedenen Referenzpunkten einer Basislinie. Und wenn sie dann den Abstand zwischen den Einzelpunkten ihrer Basislinie kennen, können sie den fernen Punkt allein durch den Winkel, unter dem sie im messen, den Winkelunterschied, bestimmen, wie weit ist er weg. Und um das allerdings nicht auf ein paar Kilometer auf der Erde, sondern ein paar 10.000 Lichtjahre, also im vorliegenden Fall sind 66.000 Lichtjahre auszudehnen, da brauchen Sie extrem große Basislinien einerseits und extrem genaue Winkelmessungen. Die größte Basislinie, die wir haben, das ist unsere Erde, jetzt und hier, auf der einen Seite der Sonne und genau ein halbes Jahr später auf der anderen Seite der Sonne, da sind dann 300 Millionen Kilometer dazwischen. Aber selbst bei dieser Riesendistanz sind es winzigste Winkelunterschiede, die in der Größenordnung von Milli- oder sogar Mikrobogensekunden liegen. Und um dann Gefühl für zu geben, ein Grad kann man unterteilen in 60 Bogenminuten, in 3600 Bogensekunden. Der ganze Kreis rum sind 360 Grad. Und die Größe, unter der uns der Mond am Himmel erscheint, ist ein halbes Grad oder 1800 Bogensekunden. So groß sehen wir den Mond am Himmel, aber hier geht es um Tausendstel oder sogar Millionstel Bogensekunden. Also hochpräzise Messungen mit zusammengeschalteten Radioteleskopen.
Das kann hier letzten Endes nur ein erster Schritt sein, um genau zu lokalisieren, wo auf der einen Seite sich unsere Sonne befindet und damit natürlich auch die Erde. Denn ich habe festgestellt, dass es doch immer wieder Korrekturen gegeben hat, wo sich unser System innerhalb unserer Galaxie tatsächlich befindet.
Ja, also der Abstand, also was ich in populären Vorträgen sage, das soll nur die Größenordnung treffen, 25.000 Lichtjahre bis zum Zentrum der Milchstraße, das ist wahrscheinlich ein bisschen abgerundet. In Wirklichkeit sollte man von 27.000 bis 28.000 Lichtjahren sprechen, bis wir das genaue Zentrum erreichen. Aber hier sind wir fast doppelt so weit dahinter. Also bis 66.000 Lichtjahre, das ist also einer der Spiralarme unserer Milchstraße auf der entgegengesetzten Seite, der sogenannte Scutum Centaurus Arm. Der ist also benannt nach zwei Sternbildern am Himmel, in denen man diese Strukturen findet, Scutum der Schild und Centaurus, ein Sternbild am Südhimmel, wo übrigens auch unsere nächste Nachbarsonne, Alpha Centauri oder Proxima Centauri, der kleine Begleiter, sich befindet.
Diese Beobachtungen wurden von welchen Geräten aus durchgeführt und wann war das? Das war ja nicht erst gestern oder vorgestern, sondern nee, das liegt ja schon eine ganze Zeit zurück.
Das sind ein paar Jahre zurück, das war in den Jahren 2014, 2015 und das Teleskopnetzwerk, das dafür benutzt wurde, ist das sogenannte VLBA oder Very Long Baseline Array. Es handelt sich dabei um insgesamt 10 Radioteleskope, alle mit 25 Metern im Durchmesser, die über den ganzen Kontinent der USA verteilt sind. Und zwar geht das von dem Mauna Kea auf Hawaii, mitten im Pazifik, über die kontinentale Fläche der USA bis hin zu einem Teleskop, das sich in der Karibik auf den Jungferninseln befindet. Und das haben unsere Kollegen jetzt auch in einem internationalen Forscherteam genutzt, um diese Entfernung zu bestimmen. Der Erstautor, Albertus Sanna, ist ein Kollege direkt aus dem Institut, hier aus bei uns aus dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Zwei weitere Kollegen aus unserem Institut sind Karl Menden, der Forschungsdirektor der entsprechenden Gruppe Millimeter-Submillimeter-Astronomie, und Andreas Brunthaler. Und Andreas Brunthaler ist auch der Ansprechpartner für das größere Projekt, in dessen Rahmen auch diese Messung erfolgte. Und das nennt sich BESSEL. Die Abkürzung BESSEL steht dafür Bar and Spiral Structure Legacy, also die Untersuchung des zentralen Balkens unserer Milchstraße. Es handelt sich ja nicht um eine reine Spiralgalaxie, sondern eine Balkengalaxie, wo zunächst Struktur vom Kern orthogonal und ungekrümmt rausgeht und sich dann erst zu Spiralarmen weiterentwickelt. Und die Abkürzung BESSEL, die führt natürlich auch zurück auf denjenigen historischen Astronomen, der die Messmethode Sternentfernungen mithilfe der Trigonometrie als erster benutzt hat. Das war Friedrich Wilhelm BESSEL in Königsberg und der hat da im Jahr 1838 bereits die Entfernung zu dem nahen Stern 61 Cygni bestimmt, die erste Parallaxe überhaupt.
Nun wird in Ihrem Beitrag, den man auf Max-Planck-Institut für Radioastronomie nachlesen kann, die kühne Theorie aufgestellt, innerhalb der nächsten 10 Jahre wird man höchstwahrscheinlich ein komplettes Bild unserer Milchstraße erhalten. Ist das zu optimistisch oder ist das durchaus auch real?
Also es ist das Zitat von einem unserer internationalen Partner, da waren ja die beiden amerikanischen Astronomen Tom Dame und Mark Reed vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics noch mit dabei. Und Mark Reed hat in der abschließenden Bemerkung unserer Pressemitteilung gesagt, innerhalb von 10 Jahren, und ich weiß noch genau, dass wir das in der Bearbeitung der Pressemeldung noch umgeschrieben haben, denn in der allerersten Version stand da innerhalb von 20 Jahren und Mark Reed selber hat gesagt, bitte ändert mein Zitat auf 10 Jahre, ich bin optimistisch. Also Mark Reed als einer der beiden Leiter des Projekts auf der anderen Seite des Atlantiks, der ist optimistisch und es geht eben in die Richtung, dass man neben dieser Sternentstehungsregion, die hier als erstmalige Messung eines Objekts auf der fernen Seite genutzt worden ist, dass man da auch eine Vielzahl anderer Sternentstehungsregionen in den fernen Spiralarmen, in den Spiralarmen auf der anderen Seite vermisst und damit dann, sagen wir mal, galaktische Erkundung betreibt, Richtmarkenvermessung, um eben entsprechend eine Landkarte der Fernregion unserer Milchstraße zu erstellen. Und das ist eine sehr spannende Sache.
Soweit zu unserem ersten Part, ein genaueres Bild letzten Endes von unserer Milchstraße, unserer Galaxie zu erstellen. Aber es gab noch einen regelrechten Paukenschlag für die Astronomie, nämlich, dass man Gravitationswellen festgestellt hat. Nun, das ist auch nicht ganz neu, das ist auch schon geschehen, aber dass man jetzt ein komplexeres Bild bekommen hat, nämlich dass zwei Neutronensterne miteinander verschmolzen sind und dieser Sachverhalt konnte sowohl optisch als auch mit Radiowellen festgestellt werden.
Ja, es geht ja eigentlich sogar in 3 Schritten. Gravitationswellen beobachtet, indirekt beobachtet hat man schon recht lange. Das war in den 70er Jahren, witzigerweise durch eine ganz ähnliche Quelle wie das, was wir jetzt hier im aktuellen Beispiel auch haben. Das aktuelle Beispiel sind 2 miteinander verschmelzende Neutronensterne, 2 miteinander kollidierende Neutronensterne, die Gravitationswellen ausgesandt haben. Aber der indirekte Nachweis gelang durch ein paar einander umkreisender Neutronensterne, der sogenannte Binärpulsar, das, was also zwei Kollegen aus der Radioastronomie, Russell Hulse und Joe Taylor, schon in den 70er Jahren entdeckten und was 1993 bereits mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde. Die zweite Stufe war die direkte Beobachtung von Gravitationswellen von der Erde aus. Dafür gab es den diesjährigen, den 2017er Nobelpreis, mit dem LIGO-Observatorium in den USA. Und da gab es drei verschiedene Beobachtungen von verschmelzenden schwarzen Löchern, miteinander kollidierenden schwarzen Löchern, deren Gravitationswellen in den Observatorien auf der Erde aufgefangen, also direkt beobachtet wurden. Und das war schon ein umwerfendes Ereignis, aber die schwarzen Löcher haben es nun mal an sich, dass sie sich eben in Gravitationswellen manifestieren, dass sie aber nicht direkt Strahlung im elektromagnetischen Bereich, gleich welcher Wellenlänge, aussenden. Und das heißt, die ersten Gravitationswellen, die man mit LIGO beobachtet hat, das waren Ereignisse, die nur in Gravitationswellen sichtbar wurden. Und hier bei den beiden kollidierenden Neutronensternen, einem Ereignis, das am 17. August diesen Jahres, also ist noch gar nicht so lange her, beobachtet wurde, waren das eben ein viel, viel längeres Gravitationswellensignal, 100 Sekunden, so rum in der Größenordnung, und kollidierende Neutronensterne wäre auch das, was die Erbauer des Observatoriums von LIGO oder jetzt auch von dem zusätzlich beteiligten europäischen Virgo da im Auge hatten. Und das Aufregende dabei ist, dass das eben in unterschiedlichsten Wellenbereichen der elektromagnetischen Strahlung ausgetreten ist. Man hat Gammablitze gefunden, also wenige Sekunden später einen Gammastrahlungsausbruch und quasi nebenbei, en passant, auch das Rätsel gelöst, wo kommen diese Gammastrahlungsausbrüche her. Also ein Phänomen, das Gammastrahlungsausbrüche erzeugt, sind auf jeden Fall verschmelzende Neutronensterne. Und man hat im Optischen beobachtet, das gibt dann wiederum auch etwas Tolles, etwas Neues, eine so genaue Positionsbestimmung, dass man gesehen hat, diese variable Quelle, die man im Optischen beobachtet hat, die ist im Randbereich einer Galaxie aufgetreten. Eine Galaxie mit der Katalognummer NGC 4993 im Sternbild Hydra, der Wasserschlange, in rund 130 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und das heißt, man hat diese Quelle direkt identifiziert. Erstmalig, wo ist das am Himmel? Denn bei den ursprünglichen Gravitationswellenbeobachtungen, schwarze Löcher oder so, da waren es Regionen von 100 Grad mit Tausenden oder gar Millionen von möglichen Quellen, die dafür in Frage kämen für eine Identifikation. Und ja, Sie haben es schon erwähnt, es wurde im Optischen beobachtet, auch mit Zeitverzögerung, und es wurde auch im Bereich der Radiowellen mit dem VLA in USA nachgewiesen. Und dafür haben jetzt die beteiligten Astronomen einen neuen Begriff geprägt, wo ich allerdings sagen muss, ich tue mich ein bisschen schwer dabei, den vernünftig ins Deutsche zu übersetzen, und zwar die Multi-Messenger-Astronomie, die Vielfachbotenastronomie. Was das ausdrücken soll, ist Folgendes. Multifrequenzastronomie heißt, man hat ein himmlisches Phänomen nicht nur in einer Wellenlänge, nicht nur als Radioquelle oder als optische oder Röntgenquelle, sondern in allen drei Zugängen elektromagnetischer Strahlung und kann dadurch natürlich die physikalische Interpretation sehr viel detaillierter, sehr viel besser durchführen. Und hier hat man eben nicht nur elektromagnetische Strahlung, sondern erstmalig sowohl elektromagnetische Strahlung als auch Gravitationswellen. Und das ist die endgültige Öffnung eines neuen Fensters zum Universum und ich denke, ein genauso wichtiger Punkt wie, ja, vergleichen wir es mal mit Galilei im Jahr 1609, der zum ersten Mal ein Fernrohr für optische Beobachtungen einsetzte, oder der Gründervater unserer Disziplin, der Radioastronomie, Karl Jansky, 1932 erstmals kosmische Strahlung, erstmals ein Radiosignal aus dem Weltall. Und das hier mit der Verschmelzung zweier Neutronensterne durch Gravitationswellen, aber auch durch elektromagnetische Strahlung. Das ist genauso ein sehr wichtiges Ereignis und es ist nicht umsonst der Fall, dass hier nicht nur eine, sondern gleich zwei große Pressekonferenzen, eine von der amerikanischen Wissenschaftsorganisation der NSF in Washington, eine von der Europäischen Südsternwarte der ESO hier in Europa in München durchgeführt wurden.
Damit wurde ja letzten Endes auch wieder Einsteins Relativitätstheorie bewiesen.
Nicht widerlegt, auf jeden Fall, ja. Aber wenn man sagt, Gravitationswellen machen wir nur, um zum 12. oder 15. Mal zu zeigen, ja, Einstein hat immer noch recht, das wäre fast sogar ein bisschen schwacher Antrieb. Es geht weit darüber hinaus. Das Besondere an der Gravitationswellenastronomie ist ja, dass man damit ein komplett neues Fenster oder ein komplett neues Spektrum des Zugangs zum Kosmos eröffnet. Denn Gravitationswellen, die gibt es auch in ganz unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Das, was jetzt hier auf der Erde direkt beobachtet wurde mit den LIGO-Observatorien, das sind ja Laseranordnungen von 4 Kilometern in der Länge. Die beiden senkrecht zueinander stehenden Laserrichtungen sind jeweils 4 Kilometer lang. Und das ist natürlich empfindlich für Gravitationswellen, auch in dem Wellenlängenbereich von einigen Kilometern, also im Hertz- bis Kilohertz-Bereich. Allerdings laufen ja auch durchaus schon konkrete Planungen, Vorexperimente, Stichwort LISA, zu einem Gravitationswellenobservatorium im Weltall, mithilfe von Satelliten auf einige Millionen von Kilometern, also im Millihertz-Bereich. Und wenn Sie das noch weiter ausdehnen, können Sie versuchen, Zugang zu erreichen zu Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich, Milliardstel Sekunden in der Frequenz. Aber Wellenlängen von einigen Lichtjahren und die Art und Weise, wie man die anpackt, wie man die zu fassen kriegt, das hat eben auch mit unseren Beobachtungsmöglichkeiten der Radioastronomie zu tun. Die Pulsare, die wir als Endstadien der Sternentwicklung am Himmel kennen, sind extrem genaue Uhren, bei denen man bei einigen die Umlaufperioden bis auf 10 Stellen hinterm Komma kennt. Und die beobachtete Umlaufperiode wird beeinflusst durch durchlaufende Gravitationswellen im Nanohertzbereich. Und wenn diese Messmethode mal genau genug ist, um da auf die Gravitationswellen zurückschließen zu können, dann haben wir einen Zugang zu ganzen kollidierenden Galaxien, zu supermassiven schwarzen Löchern in den Herzen von Galaxien. Und wenn die miteinander zusammenstoßen, dann gibt es diese Gravitationswellen, die durch die weltweiten Pulsar-Netzwerke, die sogenannten Pulsar-Timing-Arrays, beobachtet werden können. Und da ist auch eine Forschungsgruppe bei uns im Institut, die Abteilung von Professor Kramer, Radioastronomische Fundamentalphysik, mit dabei. Und er ist auch einer der Autoren jetzt auf der Veröffentlichung zu den kollidierenden Neutronensternen. Wobei ich da allerdings sagen muss, das ist ein absoluter Weltrekord auch in der Anzahl von Autoren in der astronomischen Veröffentlichung. Es sind weit über 3000. Und da hat man also die ganzen beteiligten Gruppen von ganz unterschiedlichen Kollaborationen, nicht nur die Gravitationswellenastronomen, das sind allein schon über 1000, sondern auch etliche andere mit dazu genommen. Und hier am vorliegenden Ereignis, da sind tatsächlich 3 andere Max-Planck-Institute noch wesentlich stärker dran beteiligt als unseres, als die Radioastronomie. Das wären in dem Fall natürlich das Gravitationswelleninstitut, also das Albert-Einstein-Institut in Potsdam und Hannover, aber auch für die Beobachtungen im Bereich der Gamma-Astronomie ist es das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching.
Und es ist ja letzten Endes auch länderübergreifend, wenn ich alleine daran denke, wie viele Observatorien sowohl terrestrisch als auch auf der Erde daran beteiligt waren, wie auch im Weltall, ob das nun der europäische, russische Integralsatellit gewesen ist, das Hubble-Teleskop und eine ganze Reihe anderer Missionen, dass da natürlich eine riesige Menge von Wissenschaftlern ihren Beitrag dazu geleistet haben, zu diesen Messungen.
Und es war auch interessant zu beobachten, das sind Nachbeobachtungen von über 70 großen Instrumenten weltweit in unterschiedlichsten Frequenzbereichen, wie Sie ja sagen, und dass man das dann doch noch im Wesentlichen, also einiges ist durchgesickert, gerüchteweise und so weiter, bis zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung, bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Fachartikel hat zurückhalten können.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg.
Ja, gerne.